Das hat mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht, diese Freiheit. Ich habe die genossen. Dann ist bei mir privat eine Situation eingetreten. Ich konnte dann aufgrund eines Schicksalsschlags nicht mehr in der Freiberuflichkeit arbeiten. Und bin dann von der Firma, für die ich als Handelsvertreter gearbeitet habe, die haben mich dann tatsächlich eingestellt.
Hallo und herzlich willkommen im Jobgeflüster-Podcast. Mein Name ist Sean Alexander, der Jobflüsterer. Und hier bist du richtig, wenn du erfahren möchtest, wie du im Beruf glücklich wirst. Ich spreche mit Experten über ihre ganz persönliche Geschichte. Es geht um Höhen, Tiefen und schwierige Entscheidungen, die ihr Leben wirklich geprägt haben. Warum ich das mache? Um zu beweisen, dass Berufsorientierung kein gerader Weg ist. Dein Lebenslauf darf bunt, verrückt und einzigartig sein. Meiner Meinung nach sollte er das sogar. Denn mit jeder beruflichen Station, neuen Erfahrungen oder persönlicher Erkenntnis erlernst du mehr und mehr die Fähigkeiten, die du brauchst, um dir deinen eigenen Traumjob zu kreieren. Also lehn dich zurück, lass dich inspirieren und entdecke, wie oft der perfekte Beruf da entsteht, wo du ihn am wenigsten erwartest. Ihr Lieben, willkommen zurück im Jobgeflüster-Podcast. Ich habe heute eine ganz besondere Gästin. Als Gründerin der Unique GmbH steht sie für medizinische Hautpflege, die wirkt. Wissenschaftlich fundiert, verantwortungsvoll entwickelt und mit Herz gemacht. Ihr Ziel, Menschen helfen, sich in ihrer Haut wirklich wohlzufühlen. Nach dem Abitur stand sie schon einmal an einem Wendepunkt. Musik oder Medizin? Ihre Eltern sagten damals, warum nicht beides? Diese Offenheit prägt sie bis heute. Nach vielen Jahren in Pharma- und Gesundheitsbereichen hat sie gespürt, jetzt ist es Zeit, ihren eigenen Weg zu gehen. Heute steht Alexandra für Werte wie Ehrlichkeit, Verantwortung und Nachhaltigkeit. Statt auf Rabatte setzt sie auf Beziehungen, auf Masse, auf Wirkung. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Alexandra Spieß.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung und für dieses schöne Intro. Ich freue mich sehr.
Wir starten auch direkt rein in deine spannende Geschichte. Es ist nicht der übliche 0815-Weg und genau deshalb bist du auch hier. Ich starte gerne mit der ersten Kategorie, die lautet Kindheitstraum. Mhm. Ganz einfach erklärt, als du ein kleines Kind warst, Was war denn für dich der erste Job, wo du gesagt hast, das will ich mal machen, wenn ich groß bin?
Da habe ich lange nicht mehr dran gedacht, und zwar HNO-Ärztin. Denn ich fand das immer so toll, wenn ich mit meiner Mama beim Arzt war, beim Kinderarzt halt damals, und die mir in die Ohren geschaut hat mit einem Licht. Und dann hat sie so einen kleinen Trichter reingemacht, damit sie besser sieht. Und das fand ich immer irre, es hat so gekitzelt. Und das fand ich total schön. Und dann war immer mein Gedanke, ich möchte gerne sowas machen, in die Ohren schauen.
Hatte ich auch noch nicht und witzig, dass du das erwähnst, weil ich war erst vorgestern, also ich war schon öfter beim HNO, um Gottes Willen, aber das allererste Mal haben die tatsächlich meine Ohren gereinigt. Also die machen genau das, die machen den Trichter da rein und schaben dann quasi einmal den Ohrenschmalz raus. Du willst auch dann gar nicht sehen, was da alles rauskommt.
Aber
viele finden, das ist ein sehr, sehr angenehmes Gefühl. Und die Ärztin hat mir erzählt, es gibt Patienten, die kommen alle 2 Wochen und lassen sich die Ohren reinigen.
Du wirst lachen. Also ich mache das auch regelmäßig und mein HNO-Arzt sagt eben auch, das ist genetisch. Es gibt Menschen, die entwickeln viel Ohrenschmalz, andere weniger. Ich gehe alle 1,5 Jahre hin und der sagt, ich habe hier Leute sitzen, wie du gerade sagst, die kommen alle 4 Wochen, sagt er, und der holt da eine Menge Zeug raus. Also es ist
eine Menge Zeug raus. Aber es ist ja ähnlich wie so eine professionelle Zahnreinigung. Das soll man ja auch 2-mal im Jahr machen. Also das kann zumindest nicht schaden, sich auch die regelmäßig reinigen zu lassen. Und damit kommen wir von deinem Kindheitstraum zu deiner Schulzeit. Da bin ich natürlich auch sehr interessiert, gerade also eigentlich bei all meinen Gästen, wie so die Schulzeit war. Ich möchte nämlich zeigen und auch ein bisschen beweisen mit diesen Interviews, dass es nicht immer eine Top-Schülerin oder einen Top-Schüler braucht, um am Ende erfolgreich zu werden, je nachdem, wie man das auch definiert. Also manche sagen viel Geld, andere sagen, ich kann machen, was ich will, andere sagen eine glückliche Familie und Gesundheit. Wie war es denn bei dir? Warst du eine gute oder eine schlechte Schülerin?
Ich war keine gute Schülerin. Ich war sehr faul und habe mich eigentlich so durch die Schulzeit lawinert. War aber eigentlich beliebt. Ich hatte viele Freundinnen. Ich war ein glückliches Mädchen und ich habe mir immer gedacht, wenn ich jetzt noch richtig gut in der Schule wäre, dann wäre mein Leben perfekt. Weil der Stress, den ich im Elternhaus hatte, war tatsächlich immer, dass ich zu wenig gelernt habe. Ansonsten, so die Klicken, in denen ich war, also ich habe an meine Schulzeit eine wahnsinnig schöne Erinnerung. Ich hatte jetzt erst neulich wieder Abi-Treffen. Das war, wir haben alle festgestellt, wie toll das war. Jeden Tag sind wir an den See gefahren. Wir haben uns, wie man sich damals noch so am Spielplatz getroffen, dann abends, das war so der Treff und immer tolle Hauspartys gemacht. Eine Schulzeit. Aber ich war, wie gesagt, jetzt immer Mathe- und Physik-Nachhilfe. Die habe ich also regelmäßig für meine Schulaufgaben gebraucht und auch bekommen. Und somit habe ich letztendlich das Abitur geschafft. Es war jetzt nicht mit Ach und Krach, aber es war auch nicht mit Glanz und Gloria.
Am Ende fragt selten jemand, wie gut war man denn? Hauptsache man hat so quasi es. Diese Eintrittskarte, richtig. Habe ich mal gelernt, ist ein ganz guter Begriff dafür, generell für solche Zertifikate. Um dann eben den nächsten Schritt zu gehen. Also man hält sich damit durchaus was offen.
Absolut.
Und die legendären Hauspartys, da erinnere ich mich jetzt auch gerade zurück. Schön war's. Hat man viel Schabernack getrieben.
Und das war die Zeit, das soll jetzt nicht irgendwie romantisiert oder verklärt klingen, aber die Zeit ohne Handys. Und sie war schön. Und wenn du gesagt hast, ich bin in 2 Wochen am Freitag um 18 Uhr da, dann war man da. Heute dieses, ich melde mich nochmal 10 Minuten vorher oder nochmal 3 Minuten vorher oder das gab es halt damals nicht. Und ich bin heute noch so. Du kannst heute zu mir sagen, wir treffen uns in 6 Wochen, Donnerstag 15.30 Uhr am Marienplatz am Fischbrunnen in München, bin ich da und wir müssen vorher auch nicht mehr uns kontaktieren.
Schön. Also wirklich diese Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit, ne? Es geht ein bisschen verloren mit der ständigen Erreichbarkeit. Und es ist ja sogar wissenschaftlich bewiesen, dass die vermehrt Stress verursacht oder fördert.
Ja,
also
richtig.
Allein dieses Gefühl, wenn du nach 3 Stunden mal aufs Handy guckst und da sind plötzlich 54 Nachrichten aus irgendwelchen Gruppen von irgendwelchen Leuten, wo man denkt, habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. So ist das manchmal, aber deine Schulzeit war gut. Nicht irgendwie traumatisierend wie bei vielen anderen. Das ist auch völlig in Ordnung und ich gönn's dir an der Stelle. Dann ist natürlich die Frage, wenn die Schulzeit eben ganz gut war, wie war denn dann der nächste Schritt? Weil irgendwann, so gegen Ende der Schulzeit, geht ja das Thema Berufsorientierung los. Wusstest du dann schon, was du genau machen möchtest? Hattest du einen klaren Fahrplan?
Überhaupt nicht. Also ich habe die Menschen in meiner Klasse beneidet, die schon in der 10. Klasse gesagt haben, ich brauche gar kein Abitur, ich gehe ab, ich weiß, ich will Physiotherapeutin werden, dafür brauche ich kein Abitur. Ich stand sprachlos da und habe sie wirklich aus tiefstem Herzen beneidet. Ich bin auf mein Abitur zugesteuert und ich habe angefangen, in einer Band mitzuspielen. Das war so ein bisschen zufällig, weil mein Nachhilfelehrer, der war 3 Jahre älter als ich und der spielte in einer Band Gitarre und der sagte dann zu mir, du spielst doch Klavier, hast du nicht Lust bei uns Keyboarderin zu werden in der Band?
Okay.
Und das habe ich dann gemacht, habe auch da am Anfang Keyboard gespielt, habe auch dann mitgesungen und habe dann eben festgestellt, dass das Singen mir wesentlich mehr Spaß macht und ich es auch besser kann. Und daraus entwickelte sich dann alles noch in der Schulzeit, dass ich dann Gesangsunterricht genommen habe, privat. Und somit steuerte ich auf das Abitur zu, in der Situation, Singen macht Spaß und ich hatte eine sehr tolle amerikanische Soul-Sängerin als Lehrerin, die auch mir gezeigt hat, welchen Weg kannst du jetzt gesanglich gehen, also welchen beruflichen Weg, was musst du tun, was erwartet dich. Auf der anderen Seite wusste ich auch nichts anderes, was ich hätte machen sollen, außer die Medizin, die mich seit der Kindheit natürlich irgendwo nicht verlassen hatte. Und das war eigentlich die Situation, vor der ich dann stand, auch als ich mein Abitur in der Tasche hatte. Und ich hatte eben das große Glück, dass meine Eltern finanziell letztendlich mir die Chance boten und gesagt haben, das weißt du was, zahlen dir weiter diese gesangliche Ausbildung privat. Da gehst du nicht auf eine Schule oder sowas. Wir machen das bei dieser Soul-Sängerin. Und gleichzeitig machst du aber bitte noch etwas Vernünftiges.
Was Sicheres,
was Sicheres, genau, machst erstmal eine kaufmännische Lehre. Und da ich ja eh nicht wusste, was ich machen soll, habe ich gedacht, gut, dann mache ich halt eine kaufmännische Lehre. Und das mit Abitur war der Vorteil, die hat dann auch nur 1,5 Jahre gedauert. Ich muss aber gestehen, dass ich einfach nicht an den Punkt kam, wo ich gesagt habe, das möchte ich jetzt wirklich beruflich machen. Es war immer noch auf so einem privaten Level. Ich hatte dann in der Zeit auch schon auf so Silberhochzeiten von Eltern oder Freundeseltern gesungen oder einfach auf so privaten Feiern und habe gemerkt, irgendwie reicht mir das fast. Also jetzt auf den großen Bühnen zu stehen und die Musicals dieser Welt zu singen, erschien mir nicht die Erfüllung. Und daher habe ich weitergeguckt durch meine kaufmännische Ausbildung, muss ich auch sagen, hatte ich Glück, da war ich bei Infratest in der Gesundheitsforschung, das ist ja ein Marktforschung oder Meinungsforschungsinstitut. Und da habe ich dann Menschen kennengelernt, die aus der Pharmaindustrie kamen und die mir den Beruf des Pharmareferenten nahegebracht haben. Also ich kannte den Beruf vorher gar nicht und die haben dann gesagt, Mensch, du interessierst dich für Medizin, du redest viel und gerne, werd doch Pharmareferentin. Und da habe ich gesagt, was ist das denn? Und habe mir das mir näher angeguckt, ja, und gesagt, getan. Das ist dann letztendlich der berufliche Weg, den ich dann gegangen bin. Ich habe dann die Pharmareferentenausbildung gemacht und war lange Zeit eben in der Pharmaindustrie dann im Verkauf.
Sehr schön.
Und habe den Gesang wirklich nur privat gemacht.
Es ist auch wirklich dabei geblieben, weil viele wollen ja mit ihrer Band als Sänger, wie auch immer, den großen, großen Durchbruch schaffen. Und das ist immer so eine Begrifflichkeit, da bin ich vorsichtig, ihr Hobby zum Beruf machen. Das ist,
ja,
das ist ein sehr zweischneidiges Schwert, weil vielleicht, wenn du eben diese Dimension der Beruflichkeit mit dazu bekommst und dann vielleicht auch Leistungsdruck und Stress und du musst halt auch Geld damit verdienen und dann kann es eben sein, dass Manager oder Produzenten sagen, ja, du musst jetzt abliefern hier, wir brauchen das Album bis Punkt X und dann hast du halt diesen Spaß, den du eigentlich daran hast, könnte zumindest sein, dass du den eben verlierst. Aber wieso hast du für dich festgestellt, dass dir das reicht als Hobby?
Also ich glaube, ich bin ein sehr reflektierter Mensch und war das vielleicht auch immer schon. Ich habe ja während meiner Gesangsausbildung die Mädchen und Jungs gesehen, die vor mir dran waren oder nach mir kamen. Man hat dann, während man seine Jacke angezogen hat, hat man noch gehört, wie der Nächste schon angefangen hat. Und da habe ich Leute gehört, wo ich dachte, die sind besser als ich. Ich bin gut. Aber die fand ich klasse. Da habe ich dann vielleicht ein bisschen Ehrfurcht bekommen, weil mir meine Gesangslehrerin auch sagte, es geht nicht nur ums Talent, du brauchst auch Ellenbogen in diesem Beruf.
Das glaube ich, in dieser Branche definitiv.
Ja, und die Ellenbogen hatte ich sehr gut. Also ich kann gut kämpfen, nach wie vor. Und ich fand einfach, es hat mir auf der privaten Ebene so viel Spaß gemacht. Und vielleicht habe ich im Hinterkopf gehabt, das, was du gerade erzählt hast, wenn dann der Druck kommt, damit Geld zu verdienen. Oder damals war auch großes Thema Kylie Minogue. Die war doch in den 80ern dieses Girlie aus dieser australischen Fernsehserie. Hat sie dann da so I Should Be So Lucky und ihre Mädchensongs gemacht. Und dann hatte sie eine Pause. Und dann hat ihr Produzent gesagt, jetzt machen wir aus dir so ein Sex-Vamp. Die ist doch dann nur noch halbnackt auf den Bühnen gestanden. Die hat doch dann wirklich nur sexy. Jetzt hat es zu ihr gepasst und sie hat es wahrscheinlich auch gerne gemacht. Aber jetzt stell dir vor, man hätte zu ihr gesagt, du wirst jetzt eine Rockröhre oder du sollst in ein ganz anderes Genre oder du sollst jetzt, ich weiß nicht, irgendein Genre singen, was dir überhaupt nicht gefällt. Könnte noch viel schlimmer sein als der Druck, bringe nächstes Album raus. Also dieses Musikbusiness ist, glaube ich, auf verschiedenen Ebenen sehr, sehr hart. Und die wenigsten beginnen mit dem, was ihnen gefällt und machen das bis zum Schluss.
Siehst du, das ist eine Dimension, die hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Also wirklich, dass man sich vielleicht sogar verstellen müsste und dann eben jemand anders darstellt, weil das eben beliebt ist oder gekauft wird. Und da gibt's ja, selbst wenn ich jetzt kurz drüber nachdenke, sehr, sehr viele Beispiele von Miley Cyrus bis hin zu Christina Aguilera und Britney Spears, Kylie Minogue, klar auch, also es ist schon schwierig und komischerweise, ich weiß nicht, ob das so ist, aber scheinbar haben da Männer deutlich geringere Probleme, also männliche Sänger. oder?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ist denn nicht von The Voice of Germany? Da hat vor x Jahren mal ein bisschen so ein kräftigerer Typ mit einer Gitarre gewonnen. War dann auch in vielen Shows, hat auch Platten aufgenommen und der hat aufgehört, weil sie ihn kaputt gemacht hat. Was er geliebt hat in der Musikindustrie, musste er sich so verstellen und wollte ihn verändern.
Meinst du den Andreas Kümmert?
Oh, den meine ich.
Genau, der hat nämlich dann teilgenommen am Vorentscheid für den Eurovision Song Contest, hat gewonnen und dann tatsächlich vor allem doch gesagt, irgendwie, er kann das nicht, er will das nicht. Und ich weiß gar nicht, ob der heute überhaupt noch Musik macht, aber ja, der ist da dran kaputt gegangen. Ganz klar. Und du hättest aber die Ellbogen gehabt, hast aber von der Qualität her sagt, du bist nicht gut genug. Verstehe ich das richtig?
Ich bin nicht so gut, als dass ich das Gefühl gehabt hätte, dafür kämpfe ich bis zum Letzten.
Okay.
Denn ich habe gleichzeitig gemerkt, dass die Medizin, diese medizinische Richtung, die Pharmareferentenrichtung, in die ich ging und die Ausbildung, das hat mich so fasziniert und das hat mir so gefallen. Und da habe ich gemerkt, das ist das, da brenne ich für. Da lese ich die ganze Pathologie, da lese ich die Therapien, da informiere ich mich über die Medikation und alles. Also das fand ich richtig brennend interessant. Und dadurch hat sich natürlich das Gefühl, Mensch, dann mach doch die Singerei privat, natürlich nochmal verstärkt. Dann ist es letztendlich dazu gekommen, dann habe ich auch schon gearbeitet in der Pharmazie. Dazu kam dann, als wären diese Wünsche noch nicht genug, auch mein Familienwunsch sehr stark. Und ich habe ja relativ früh, also mit 26, dann auch schon mein erstes Kind bekommen. Das war ein Wunsch, den ich mir sehr schnell erfüllen wollte. Also ich wollte immer schon gerne Kinder. Und dies war immer klar, ich will Frühmutter werden.
Du bist sehr klar in deiner Ausrichtung gewesen und hast dich dann für deine Leidenschaft entschieden. Normalerweise sagt man ja so Musikbranche, Schauspielerei, darstellende Künste, das sind wirklich absolute Leidenschaften. Und du hast aber erkannt, dass deine stärker ausgeprägt ist in vielleicht einem etwas unkonventionelleren Beruf. Und vielleicht nochmal der Vollständigkeit halber, damit man dann eine Vorstellung kriegt, was macht denn ein Pharmareferent? Beschreib's gern mal mit deinen Worten.
Als Pharmareferent bist du angestellt, wirst dann über die Medikamente dieser Pharmafirma geschult, kennst dich damit aus, für welche Erkrankungen die sind, wie die wirken und gehst dann zu Ärzten, kriegst da ein gewisses Gebiet, zu dem du die niedergelassenen Ärzte und die Kliniken besuchst und dann über diese Medikamente informierst. Also A, erzählst, dass es sie gibt, B, wie sie wirken, für wen sie sind. Ja, auch Apotheken besucht man, genau. Also man informiert praktisch Ärzte und Apotheken über die Produkte der Firma, für die man arbeitet.
Vielleicht, um das nochmal ein bisschen in Verbindung zu bringen, für diejenigen, die The Big Bang Theory kennen, diese Serie, da ist eben die Penny, diese hübsche Blondine, Kaylee Cuoco heißt die Schauspielerin,
ja.
Die
ja.
ist am Ende ist der das. Serie, ist die Dharma-Referentin.
Ja, in Amerika Medical Representative ist es ein bisschen anders, weil das Gesundheitssystem anders ist als bei uns.
Und was ich auch super fand, was du vorhin gesagt hast, du wusstest vorher gar nicht, dass dieser Beruf existiert. Ja. Und das ist mir ein Dorn im Auge allgemein, weil du weißt ja nicht, was du nicht weißt. Und für Jugendliche ist das ein absolut schwieriges Unterfangen, dann zwischen zum Beispiel 18.751 Berufen auszuwählen. Das ist, by the way, keine willkürliche Zahl, sondern die Agentur für Arbeit gibt eine Liste raus. Die kann man sich als Excel-Liste downloaden. Da sind alle 18.751 Berufe aufgelistet, die offiziell anerkannt sind. Es gibt noch deutlich mehr Berufe natürlich, aber allein das ist ja schon eine Hausnummer. Wie willst du denn die Zeit dir nehmen, innerhalb von der Berufsorientierungsphase, während der Schulzeit, während du am besten noch einen Abschluss machen musst, dir diese Liste anzuschauen und dann zu prüfen, was ist das, was macht man da und dann das Allerwichtigste, passt das zu mir?
Richtig.
Weil die meisten machen es umgekehrt. Die suchen Berufe und gucken dann, will ich das machen aufgrund von XYZ? Andersrum wäre es wesentlich nachhaltiger zu gucken, was kann ich, was will ich, wer bin ich? Und dann zu gucken, welcher Beruf passt dazu. Und ich empfehle da auch immer wirklich detailliert zu sein und sich auch zu überlegen, beispielsweise, wie soll mein Arbeitsplatz aussehen? Wo möchte ich arbeiten? In einer Großstadt, in einem Dorf, auf dem Land, draußen, drinnen? Mit welchen Menschen will ich zu tun haben beruflich? Wer tut mir gut? Und natürlich auch, was für Tätigkeiten interessieren mich überhaupt? Kann ich gut? Und welche davon kann man vielleicht in einem Beruf tatsächlich umsetzen? Das ist der sogenannte Transfer, was natürlich, wenn die Jugendlichen oder auch junge Erwachsene auf sich allein gestellt sind, extrem schwer ist. Selbst für ältere Personen ist das gar nicht so leicht.
Ich finde es eine sehr, sehr schöne Herangehensweise. Also super. Denn es ist genau das Richtige. Mit wem will ich arbeiten? Welche Menschen sollen mir begegnen? Wo will ich arbeiten? Toll. Finde ich eine ganz tolle Herangehensweise, denn dann erschließen sich einem tatsächlich vielleicht auch noch ganz andere Berufe. Man kommt auf ganz andere Ideen. Man geht eigentlich, zieht das Pferd von hinten auf, ne?
Richtig. Nee, genau. Danke, dass du das sagst. Ich finde das eine ganz wichtige Sache. Und da könnte ich auch wirklich stundenlang drüber reden, was es da dann für Möglichkeiten gibt und was man alles entdecken könnte und wie man das angehen kann und so weiter. Also ich liebe das und hätte mir das selber auch gewünscht als 16-, 17-Jähriger. Aber gut, dafür bin ich heute als Jobflüsterer unterwegs, um genau das Jugendlichen zu etablieren. Und zu dem Thema passt, glaube ich, die erste Unterbrechung, die wir im Podcast machen. Wir sind dann tatsächlich gleich wieder da. Wir sind zurück mit der lieben Alexandra, meiner Namensvetterin. Und wir steigen ein mit einer weiteren Kategorie. Diese lautet Traumjobregel. Und da darfst du mir jetzt eine Zahl zwischen 100.
43.
Traumjobregel 43 lautet: Fehler sind Lernbeschleuniger. Sag mir gerne deine Gedanken dazu. Stimmt das? Stimmt das nicht? Warum oder warum nicht?
Das stimmt absolut. 100% Zustimmung von meiner Seite. Witzigerweise kommt mir der erste Gedanke, dass das mal, ich glaube, es war Wenke Mühre. Das war eine Sängerin, die inzwischen in den 80ern sein vom Alter her. Die hat mal gesagt, sie hat nur durch ihre Fehlschläge in ihrem Leben gelernt und ist dadurch weitergekommen. Und als ich das gehört habe, da war ich vielleicht so in den 30ern. Das hat mich damals sehr angesprochen, weil ich dachte, das stimmt. Bei mir lief es damals sehr gut, privat wie beruflich. Und da habe ich richtig gemerkt, ich lerne gar nicht so viel Neues, weil es so gut läuft. Meine Lernkurve geht gar nicht besonders hoch, weil alles so easy läuft. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, wenn du eine falsche Entscheidung triffst oder einfach mal, muss ja nicht was gleich was Riesengroßes sein oder riesengroße Schicksalsschläge, aber einfach mal irgendwo vom Weg abkommst, lernst du viel mehr, als wenn es immer nur perfekt läuft. Deswegen unterstütze ich diese Regel Nummer 43.
Super. Das ist sehr schön und im beruflichen Kontext, ne, weil das sind ja Traumjobregeln, da habe ich 100 Stück. Und im beruflichen Kontext ist damit vor allem gemeint, dass man eben Fehler machen darf, vielleicht sogar soll in der Theorie und diese eben als Lernbeschleuniger verstehen darf, um das Ganze nicht irgendwie, um nicht depressiv zu werden oder sich damit zu lange aufzuhalten, sondern einfach diese als Lernbeschleuniger, als Lernhilfen zu verstehen. Wichtig ist aber auch natürlich, nicht absichtlich Fehler zu machen, ne, weil man weiß, wenn ich das jetzt mache, ist das falsch oder die falsche Entscheidung oder das wird mich auf jeden Fall in die Bredouille bringen. Nur damit man dann wiederum ein Problem hat, das man lösen kann, um was daraus zu lernen. Also genau, das ist ein bisschen überkompensiert. Was man natürlich machen kann, ist immer ein bisschen weiter aus der Komfortzone gehen und neue Dinge auszuprobieren oder neue Wege zu gehen. Und das Spannende ist, dass daran gemessen die Komfortzone automatisch immer größer wird. Und wenn man das regelmäßig macht, ich bin da ein Riesenfan davon, immer wieder, jede Woche am besten was komplett Neues auszuprobieren, was mich vielleicht sogar ein bisschen beunruhigt. Und dadurch, wenn du dich vergleichst mit vor 2, 3, 4, 5 Jahren beispielsweise, was du dich da niemals getraut hättest, was dann zum heutigen Zeitpunkt, nachdem du diese Regelmäßigkeit Neues in dieser Regelmäßigkeit Neues probiert hast, was du dich da alles traust und was für dich selbstverständlich ist, das ist wirklich extrem absolut beeindruckend. Also das dazu auch nochmal im beruflichen Kontext. Und jetzt kommen wir zurück zu dir und deiner Laufbahn. Das war ja schon sehr, sehr wild, in Anführungsstrichen, mit Musik zur Pharma-Referentin. Da hast du dann lange gearbeitet. Und wie ging es dann weiter? Gab es irgendwelche Hürden, die du überwinden musstest? Oder gab es so eine Phase, wo du gesagt hast, ich brauche oder will jetzt was Neues?
Also während der Pharmareferentenzeit waren die Hürden eher klein, aber sie waren auch da. Also Klassiker, ich habe auf dem Land gelebt, aber eher unfreiwillig. Ich habe immer gearbeitet, habe dann inzwischen mein zweites Kind bekommen und es gab keine Kinderbetreuung. Also ich hatte die klassische Situation, war schon eine Herausforderung. Aber natürlich jetzt nicht in beruflicher Art. Die hat sich insofern nur gestellt, dann wollte ich gerne Teilzeit arbeiten. Und es gab nicht viele Pharmareferenten Teilzeitstellen. Da habe ich also ein bisschen auch wieder meine Ellenbogen rausgeholt und gesucht und war aktiv. Und habe dann am Ende des Tages auch etwas gefunden. Und wenn ich dann etwas weitergehe, bin ich auch an einen Punkt gekommen, wo der Beruf des Pharmareferenten hat sich so verändert, weil sich das Gesundheitswesen so verändert hat und dadurch konnte man den Job nicht mehr so ausüben, wie ich es am Anfang konnte. Ich habe mich damals schon selbstständig gemacht mit dem Thema so Praxisberatung, weil ich festgestellt habe, wenn der Arzt mir erzählt hat, irgendwelche Sorgen, die er mit den Damen an der Rezeption hatte oder die Damen an der Rezeption haben mir von den Sorgen erzählt, die sie mit dem Arzt hatten, dann war ich oft so der Vermittler. Und da habe ich gedacht, Mensch, da müsste man doch irgendwie Geld mit verdienen und habe mich da selbstständig gemacht mit dem Thema Praxisberatung, habe den Praxen dann angeboten, Mensch, ich schule eure Helferinnen, wie länger freundlich bleiben am Telefon oder eben Kommunikationstraining, wie gehe ich mit stressigen Patienten und habe eben auch in großen Praxen, die so Praxisgemeinschaften waren, dann das Meeting geleitet, war praktisch die Teamleiterin. Und wenn dann so 3, 4 Ärzte in der Gemeinschaftspraxis waren und sich dann einmal in der Woche getroffen haben, habe ich eben das Meeting geleitet. Das habe ich eine Zeit lang gemacht, aber da muss ich ganz klar sagen, das war finanziell ein bisschen schwierig, weil die Ärzte dafür nicht viel Geld bezahlen wollten und gedacht haben, das mache ich eher so als Hobby. Hat sich das dann auch finanziell dargestellt? Das ging dann irgendwie so über so ein Taschengeld nicht hinaus.
Bevor wir weitergehen, würde ich gerne nochmal nachfragen, gab es dann einen Moment oder eine bestimmte Situation, in der du dich dann dafür entschieden hast?
Also ich habe gekündigt, meine Pharmareferentenstelle, und habe dann einfach ein Gewerbe angemeldet und dann ein paar Flyer gedruckt und bin zu meinen selben Ärzten, die ich ja von vorher kannte, habe ich dann meine Dienstleistung angeboten und haben die gesagt, boah, das finden sie eine tolle Idee. Ich hatte auch vorher schon gefragt, was haltet ihr davon, wenn ich das mache? Und gesagt, super, klasse, mach das.
Wichtig, dass man da vorher fragt und guckt, ob es dafür einen Markt gibt. Und jetzt glaube ich aber vorwegnehmen zu können, was das Problem war. Wenn man so eine Idee erzählt, sagen sehr, sehr viele, das ist eine tolle Idee, finde ich super, das würden wir auf jeden Fall buchen. Wenn es dann aber darum geht, wirklich auch Geld auf den Tisch zu legen, dann sind die Leute auf einmal doch deutlich vorsichtiger.
Sehr hartes Learning. Weil ich wirklich enttäuscht war, denn ich hatte ja gefragt vorher, interessiert euch das? Findet ihr das gut? Würdet ihr das machen? Und alle haben den Daumen rauf gemacht. Und dann gehe ich diesen Weg und dann sagt jeder, Geldsumme dafür bezahlen.
Das ist sehr, sehr schade, aber genau deshalb, ich war ja in einem Startup-Programm für 6 Monate, für eben die Idee Jobsperience. Und da haben wir gelernt, dass man eben mit dieser Idee ganz klar auf potenzielle Kunden zugehen muss und dort sogar sich einen Letter holt, wie eine Art Vorvertrag, wo drin steht, hey, wenn ihr das macht und anbietet, dann kaufen wir das zu Preis X und so weiter, damit du eben dich drauf verlassen kannst. Und das ist auch was, womit du dann zu Investoren gehen kannst und denen zeigen kannst, guck mal, wir haben hier 8 Leute, die würden so und so viel bezahlen, so und so viel kaufen. Und dann sieht es schon ganz anders aus. Aber klar, du hast dich dann auf die Ärzte verlassen, die du ja kanntest, auf Vertrauensbasis. Man darf, glaube ich, auch sagen, vielleicht einmal auf die Fresse gefallen. Wie bist du dann damit umgegangen?
Jetzt im Nachhinein, ich hatte Glück, ich habe dann Leute kennengelernt, die gesagt haben, ach, du bist bei Ärzten unterwegs, du musst auch, ich habe ein Produkt, würdest du das mitvertreiben? Das war zum Beispiel TV-Wartezimmer. Das war diese Fernseher, die in den Wartezimmern hängen und dann laufen da Sendungen oder Filme, die die Patienten interessieren, also von Wetter über Nachrichten oder auch was der Arzt an Leistungen anbietet oder wir stellen unser Team vor. Und das war vor 15 Jahren eigentlich ein ganz großer Hype, da hat es fast jeder Arzt gemacht. Als ich dann praktisch mit so einem Produkt kam, dann hatte ich wieder die Aufmerksamkeit der Ärzte. Dafür haben sie dann auch Geld bezahlt. Das erschien ihnen dann, ein Produkt zu haben, ist ja was anderes als eine Dienstleistung. Die haben sie dann also anders bewertet. Und dazu, ja, dann habe ich das eigentlich gemacht eine Zeit lang und das hat mir auch Spaß gemacht. Das war gut und somit konnte ich diese Misere da so ein bisschen ausgleichen. Dann habe ich eine Annonce gelesen, es war auch ein Zufall, dass eine kleine Pharmafirma Handelsvertreter sucht, also Pharmareferenten, die als Handelsvertreter unterwegs sind, also nicht angestellt bei der Firma, sondern auf eigene Kosten zu den Ärzten geht.
Du machst sehr, sehr viele Fässer auf, hier mit unterschiedlichsten Facetten, wie man eben arbeiten kann, was für Ideen man da haben kann. Das ist optimal für diesen Podcast, finde ich großartig. Du hast dann diese TV-Geschichte aktiv angeboten und dann hat man eben was in der Hand und sieht auch, was man dafür bekommt. Das ist gerade am Anfang in der Dienstleistungsbranche, wenn man sich selbstständig macht, häufig der Fall, dass das problematisch ist, weil du erstmal erklären musst, warum deine Dienstleistung die tatsächlich weiterbringt. Und da kann man auch lernen, wie man das entsprechend argumentieren kann, je nachdem, mit wem man redet und was für ein Persönlichkeitstyp der ist. Also was häufig funktioniert, ist zum Beispiel zu sagen, wenn du das machst, ne, zum Beispiel eine Beratung für Arzthelferinnen, die dann besser mit Patienten umgehen. Das heißt, du hast weniger Stress, die verstehen sich insgesamt besser, die werden weniger krank, dadurch gibt es weniger Krankheitstage, dadurch sparst du so und so viel Geld, weil die eben da sind und nicht Arbeitszeit bezahlt wird, die nicht geleistet wird. Also so ein bisschen analytisch kann man da vorgehen oder auch einfach sozial, dass man sagt, stell dir doch mal vor, du hast hier ein Team, das funktioniert, das alles auffängt, ne, das miteinander arbeitet, sich gegenseitig unterstützt und dich gar nicht mehr nervt mit irgendwelchen Kleinigkeiten, weil die alles selber hinkriegen. Wäre das nichts, was dich interessiert? Siehst du, genau dafür ist meine Dienstleistung gut. Gerade für die am Anfang in der Selbstständigkeit schwer zu verstehen, weil die wissen ja, was es bringt. Aber das dann wirklich auch zu kommunizieren, dass das bei den anderen ankommt, ist gar nicht so leicht. Und jetzt sind wir dann beim Thema Handelsvertreter. Das ist auch nochmal eine Sonderform der Selbstständigkeit. Erklär gerne auch nochmal, wie das abläuft und funktioniert.
Also als Handelsvertreter ist man sozusagen selbstständig und kann mehrere Produkte mehreren Leuten und Berufssparten verkaufen. Man ist völlig frei. Ich kann also am Vormittag einem Arzt einen Fernseher verkaufen für sein Wartezimmer und kann am Nachmittag könnte ich einem Schreiner einen Hobel verkaufen. In der Regel arbeitet man natürlich nicht so, sondern ist in seiner Branche. Ich habe als Handelsvertreterin dann letztendlich wie eine Pharmareferentin gearbeitet, nur eben auf eigene Kasse. Da das eine kleine Firma war, die konnte sich keine Angestellten leisten und haben deswegen mit Handelsvertretern gearbeitet.
So, genau, das ist nämlich der entscheidende Punkt, warum es das häufig gibt, diese Art der Handelsvertreter, weil man eben nicht jemanden anstellen will, sozialversicherungspflichtig mit den ganzen Angaben, der Bürokratie, die dahinter steckt, den Lohnzettel, Gehaltszettel, den Aufwand.
Das Problem für den Arbeitgeber ist, die Firma ist nicht weisungsbefugt. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist ja der Vorteil dann für den Handelsvertreter. Er kann Urlaub machen, wann er will. Er kann auch sagen, heute arbeite ich nicht. Oder ich kann mir nicht sagen lassen, du musst aber am Tag 3 Fernseher verkaufen. Nein, muss ich nicht. Ich bin frei. Das ist ein bisschen ein Problem in der Realität. Denn der wirkliche Arbeitgeber, aber der Handelsvertreter seine Produkte zur Verfügung stellt, möchte gerne mehr Weisung haben. Und das führt dann häufig zu Problemen.
Klar. Dann haben wir auch dieses Argument schon mal. Ich meine, es gibt für alles Vor- und Nachteile. Und diese Vorgehensweise dann zwischen einem Arbeitgeber und einem Handelsvertreter, das ist auch nochmal sehr speziell.
Das ist gut gelaufen. Das hat mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Diese Freiheit, ich habe die genossen. Hab trotzdem viel gearbeitet, weil man kann sich gar nicht unbedingt leisten zu sagen, ich bleib mal 2 Tage zu Hause. Es war wirklich ein Unterschied zu dem Druck, der doch sonst im Vertrieb herrscht. Also wo einem doch gesagt wird, was für ein Pensum, welche KPIs auch immer man jetzt ansetzt, man schaffen muss. Mhm. Das war sehr positiv. Also KPIs, das sind praktisch die
KPIs, darfst du vielleicht noch mal kurz erläutern?
Diese Punkte, die du erfüllen musst. Also, dass man sagt, du musst am Tag 5 Ärzte besuchen. Du sollst nicht länger als eine halbe Stunde bei dem Arzt drin sein. Du musst so und so viel Produkte verkaufen. Also, es sind die Schlüsselpunkte, die dein Arbeitgeber festsetzt und an denen er dich misst.
Übersetzt sind das die Key Performance Indicators.
Zwar in Ordnung und dann ist bei mir privat eine Situation eingetreten, dass ich das nicht mehr machen konnte, dass ich dann eine Festanstellung gebraucht habe. Ich konnte dann aufgrund eines Schicksalsschlags nicht mehr in der Freiberuflichkeit arbeiten und bin dann von der Firma, für die ich als Handelsvertreter gearbeitet habe, die haben mich dann tatsächlich eingestellt. Und dann war ich wieder festangestellte Pharmareferentin.
Okay, das hat aber dann funktioniert.
War aber wirklich eine besondere Situation, weil es war ein inhabergeführtes Unternehmen und der Inhaber, der war so alt wie mein Vater, also das war vielleicht auch so eine Vater- oder ich eine Tochterfigur. Und also ich muss sagen, mein Lebenspartner ist damals gestorben und ich stand dann mit den beiden Kindern da und da hat er mich praktisch aufgefangen, indem er gesagt hat, ich gebe dir eine Festanstellung, damit du eine Wohnung findest. Und das hätte ich alles in München als freiberufliche, alleinerziehende Mutter.
Das ist ja dann wirklich eine sehr, sehr feine Sache von auch diesem Kontakt, nenne ich es jetzt. Ich glaube aber, das macht man ja auch nicht so. Ihr hattet dann wahrscheinlich über mehrere Jahre auch ein gutes Verhältnis zueinander.
Ja.
Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man eben, egal ob privat oder beruflich, mit Leuten gut umgeht, sich in die Augen sehen kann. Man macht das nicht, damit man, wenn man mal was braucht, ne, die Möglichkeit hat, sondern einfach sich gegenseitig in die Augen zu gucken, respektvoller Umgang. Und falls dann mal was passiert, hat man vielleicht diese Schulter oder diese Arme, die einen vielleicht dann mal auffangen. Ich nenne das immer gerne liebevoll Networking. Ich finde immer ein Spruch, der dazu super passt, ist, du bist theoretisch immer nur eine Begegnung vom wichtigsten Kontakt deines Lebens entfernt. Das heißt, wer weiß, was du vielleicht verpasst, wenn du nicht auf dieses Event gehst oder nicht mit der Person redest. Kurze Unterbrechung, wir sind gleich wieder da mit der Alexandra und vor allem dem, was sie eben heute macht und was ihre jetzige Leidenschaft ist. Ich bin schon ganz neugierig. Bis gleich. Wir sind zurück mit der Alexandra und wahrscheinlich könnt ihr es auch, so wie ich, gar nicht erwarten zu erfahren, was sie jetzt mittlerweile zu ihrer beruflichen Leidenschaft gemacht hat. Du hattest den Schicksalsschlag. Erstmal danke dafür fürs Teilen. Vor allem war bestimmt eine ganz schwere Zeit.
Ich bin einige Jahre ins Land gezogen, in denen ich gearbeitet habe für die Firma. Und in dieser Zeit ist in mir immer mehr der Gedanke gekommen, weil ich mit Produkten gearbeitet habe, die mir gut gefallen haben. Es war so in der Dermatologie. Ich habe viele Ärzte gesprochen, die mir erzählt haben, was ihre Patienten, die Hautprobleme haben, sich für Produkte wünschen und was sie auf dem Markt finden. Das passte nicht immer gut zusammen. Und da habe ich den Gedanken entwickelt, ich könnte doch eigentlich mal mich mit einem Chemiker zusammen ins Labor stellen, erstmal ganz unverbindlich und ihn fragen, pass mal auf, ich habe gehört, Patienten mit dieser und jener Problemhaut wünschen sich diesen Wirkstoff in ein Produkt und diesen Wirkstoff nicht. Können wir da nicht was machen? Und kann ich das nicht eventuell auch selber dann vertreiben? Das war erstmal nur ein blanker Gedanke, der einfach gewachsen ist. Denn als ich dann aus diesem Labor kam und wir haben uns da hingestellt und dann wirklich am Küchentisch da so eine Creme zusammen entwickelt, dann habe ich gesagt, kann ich das nicht eigentlich vielleicht in einer kleineren Stückzahl professionell machen? Dann habt ihr schon mitbekommen, ja, ich bin ja neugierig und habe meine Ellenbogen und dann gehe ich da auch weiter. Und dann habe ich eben Firmen angefragt, die eben so Döschen oder Fläschchen eben vertreiben. Habe gesagt, kann ich da eine kleine Menge haben? Ich habe dann sehr, sehr viel gelernt, dass man Cremes nur in gewissen Gefäßen lagern darf. Also deswegen weiß man, warum es in der Apotheke oder beim DM so aussieht, wie es aussieht. Ich hatte ganz tolle Ideen. Ich wollte so eine Verpackung haben, die sich selber auflöst. Also du hast eine Creme da drin und wenn die dann verbraucht ist nach 4-6 Wochen, kannst du das einfach in Kompost schmeißen und dann verrottet es da. Sowas gibt es, aber leider ist da die Abnahmemenge 30.000 Stück, 50.000 Stück, was natürlich für Beiersdorf oder für eine große Firma kein Problem ist. Das wird auch sehr stark eingesetzt, aber gar nicht in der Kosmetikindustrie, sondern bei Tränken. Aber bei Kosmetik ist es eben schwierig, weil die Creme reagiert mit dem Gefäß. Des Tages dann gesagt, gut, dann mache ich mich damit selbstständig, indem ich mir einen Namen ausdenke für meine Firma, indem ich mit drei Produkten starte, auch mit einem Produkt, was es eben nicht so auf dem Markt gibt. Und so ist meine Firma entstanden. Unique medizinische Hautpflege. Ausgesprochen wie das einzigartige Unique, aber geschrieben eben Y-O-O-N-I-C. Ich vertreibe medizinische Hautpflege. Es ist also keine Kosmetik. Es ist wirklich Wirkstoffe drin. Und vor allem, es ist alles nicht drin, was eine Haut nicht braucht, die eben zu Allergien neigt, die zu Rötungen neigt und die eine schwierige Haut ist. Und so trockene Haut ist, haben sehr, sehr viele. Aber dann gibt es auch noch Unterstufen von trocken oder auch von trockenen Partien. Also manche haben nur einen trockenen Ellenbogen, andere müssen sich nur nach dem Duschen mal eincremen. Aber andere, die haben wirklich massive Probleme. Ja.
Ja, da auch präventiv was zu machen, ist natürlich immer von Vorteil. Nicht kosmetisch, sondern wirklich medizinisch-wissenschaftlich. Du hast dir einen Chemiker gepackt und es passt wie die Faust aufs Auge, weil deine ganze Reise, das zieht sich wie ein roter Faden durch. Du bekommst was mit, was vielleicht ein Problem darstellt, dann suchst du eine Lösung dafür und die bietest du eben an. Und das finde ich super, weil das macht halt viel mehr Sinn. Ähnlich wie ich es vorhin beschrieben habe mit den Berufen, dass man sich zuerst mal überlegt, was will ich überhaupt, dann einen Beruf zu suchen. Und du hast eben auch das gemacht, zu sagen, ich sehe Probleme und die möchte ich lösen. Weil viele, ich sag mal, Visionäre, im übertriebenen Sinn, die viel, viel vorhaben und tolle Ideen haben und das für absolut großartig halten, aber nie wirklich geprüft haben, ob das überhaupt jemand will oder braucht. Also so ein bisschen am Markt vorbei. Das ist bei vielen, vielen Startups kommt es leider vor. Und hast dann jetzt dein Ding gefunden gegen Ende. Wir sind ja fast schon am Ende leider. Was soll denn mit Unique in den nächsten Jahren noch passieren?
Man weiß ja selber, was sehr viel Rente kommt da vom Staat nicht rüber. Das ist nochmal so ein schönes Einkommen, was so ein bisschen Geld reinspült. Also ich will kein Millionenunternehmen werden.
Tut mir leid, aber nach diesem Interview wird es wahrscheinlich passieren. Also da werden sich Investoren melden und ein Haufen Kunden. Und du wirst es dann quasi als Imperium aufziehen müssen.
Ist für alle die, die mit ihrer Haut Probleme haben und keine normalen Cremes vom DM, Rossmann, also von den Drogerien vertragen, die eh schon in die Apotheke rennen und sich für sehr, sehr teuer Geld Sachen kaufen. Und da kann ich nur sagen, nur weil es teuer ist, ist es nicht besser. Wir sind nur online erhältlich und wir lösen das Problem der ewigen Suche, welches Produkt passt zu mir. Denn unsere meisten Kunden finden uns über Google, die einfach ihre Hautprobleme eingeben. Und dann erscheinen wir, so kommen die Kunden auf uns und sind begeistert. Also wer mal die Reviews sieht, ich kann immer nur sagen, ich kann viel reden, probiert's aus.
Würde ich auch immer sagen. Das ist egal, ob das um Produkte geht, um Dienstleistungen, Berufswahl, Berufsorientierung, ausprobieren ist immer das Beste. Und gerade wenn man da schon lange leidet. Ich kann da auch ein Lied davon singen. Ich habe Neurodermitis, bin regelmäßig beim Dermatologen, hatte auch vor ein paar Monaten erst einen heftigen Ausschlag. Das war tatsächlich auch stressbedingt und mit einer stillen Entzündung verbunden, aber das ist nochmal ein anderes Thema, hat sich aber besonders auf der Haut ausgeprägt und ich habe immer noch ein bisschen damit zu kämpfen, habe auch schon bestimmt 40, 50 Cremes ausprobiert. Das heißt, auch ich würde gerne mal gucken, welche Creme davon für mich tatsächlich sinnvoll wäre. Hast du schon mal deine ersten Kunden auf jeden Fall gewonnen durch den Podcast? Und dann bleibt uns nur noch eins zu tun, und zwar die Kategorie Random Question. Du hast dich ja entschieden damals gegen die Musik und für die Pharmareferentenstelle, also für die Medizin. Heute machst du dein eigenes Unternehmen in einem Spezialgebiet der Medizin. Wie würdest du denn sagen, findet man tatsächlich seine Leidenschaft?
Auf jeden Fall erkennt man sie an was ganz Einfachem, indem man sehr viel daran denkt und darüber nachdenkt. Ganz simpel. Man findet was gut und es beschäftigt einen. Und wenn es einen wirklich, wie man auf Neudeutsch sagt, so catcht, dann denkt man nicht nur dran, sondern dann überlegt man auch darüber. Nicht nur die Produkte, die es derzeit auf dem Markt gibt für Neurodermitis, die sind nicht gut, sondern man denkt weiter, wie könnten sie denn gut werden und was könnte ich denn tun, damit sie gut werden? Könnte ich was tun oder könnte ich jemand anders bewegen? Wenn man anfängt, über das, was einen so beschäftigt, kreativer nachzudenken, dann würde ich sagen, sollte man mal vielleicht den Verstand einschalten und sagen, Mann, da ist vielleicht mehr dahinter. Oder anders gesagt, wenn ich jetzt hier so einen Stofffetzen habe und ich fange an, hier ein Schnittmuster zu machen und dann hole ich Omas Nähmaschine und dann mache ich da einen Pulli oder ein T-Shirt draus. Wenn ich dann sagen würde, das interessiert mich nicht, dann passt was nicht zusammen. Also so ging es mir. Alles, was mich interessiert hat, damit habe ich mich auseinandergesetzt.
Das ist eine sehr tolle Beschreibung. Ich kann das nur bestätigen. Ich glaube auch, dass man die Leidenschaft vielleicht gar nicht anfangs so direkt fühlen muss im Sinne von, ich brenne absolut dafür, sondern wenn mich ein Thema so sehr interessiert, dass ich wirklich ganzheitlich darüber nachdenke und, das ist für mich ein Indikator, vielleicht Dinge sehe, die andere nicht sehen in dem Bereich. Das ist ein Thema, das beschäftigt dich. Und man sagt ja auch immer, was dich trifft, betrifft dich. Das heißt, wenn du so das Gefühl hast, das ist nicht richtig, da kann man was verbessern, das sollte eigentlich anders sein, dann ist das vielleicht genau deine, um es ganz groß zu machen, Lebensaufgabe. Also sehr, sehr schön, dass du deine gefunden hast. Meine ist ganz klar Orientierung, Menschen helfen, ihren Traumjob zu kreieren, und ich habe das eben auch jetzt noch größer vor mit eben dem Startup, sodass im besten Fall, wenn das wirklich so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, nie wieder jemand eine Bewerbung schreiben muss und dann trotzdem jedes Unternehmen Bewerber findet, aber eben auf eine andere Art und Weise.
Bin davon überzeugt, der klassische Weg, wie es noch vor 20, 30 Jahren war, der ist ja auch schon vorbei. Heute bewirbst du dich über WhatsApp in der Du-Ansprache. Alles viel lockerer, viel entspannter. Und das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Das wird noch weitergehen.
Eben. Glaube ich auch. Die Zeit wird es zeigen. Vielen, vielen Dank, liebe Alexandra, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Es ist sehr, sehr schön zu sehen, wie sich deine Leidenschaft immer mehr rauskristallisiert hat und auch so diese Nische so ein bisschen dann sich mit der Zeit entwickeln durfte, weil du eben immer beobachtet hast, was genau ist denn das, was ich machen will.
Ich danke dir sehr herzlich für die Einladung, hat mir sehr gut gefallen und hab mich sehr wohl gefühlt.
Das war eine weitere Folge aus dem Jobgeflüster-Podcast. Ich hoffe, du konntest einige Impulse für dich mitnehmen und bist deiner eigenen Berufung ein Stück näher gekommen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast gerne und teile ihn mit Menschen, die gerade selbst auf der Suche sind. Ich freue mich auch über direktes Feedback auf zum Beispiel Instagram, LinkedIn und Co. Danke, dass du dabei warst und vergiss nie, es gibt keine Traumjobs. Bis zur nächsten Folge, dein Alex. Jobflüsterer.